Deutschlandfunk, das war der Tag.
Willkommen zur spätabendlichen Tageszusammenfassung über das, was heute wichtig war. Im Studio begrüßt Sie Theo Gers. Wenn man das Tagesereignis Nummer 1 auf einen ganz kurzen Nenner bringen wollte, dann müsste man sagen, nun also doch.
Gerade gestern haben wir die Entscheidung getroffen, dass es ermöglicht wird, dass Flugabwehrpanzer Geparden in die Ukraine geliefert werden können. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, um dafür zu sorgen, dass der Luftraum gesichert wird, dass hier aktiv agiert werden kann.
Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Im strömenden Regen, deshalb das Prasseln im Hintergrund, verkündete sie am Vormittag eine Kehrtwende um 180 Grad. Deutschland liefert der Ukraine jetzt doch schwere Waffen. Nach wochenlangem Hin und Her und einem ebenso langen Abwägen. Manche sprechen von Zaudern. Konkret geht's um 50 Luftabwehrpanzer vom Typ Gepard. Ein Typ, der beim Heer vor gut 10 Jahren ausgemustert wurde, von dem es aber noch Exemplare beim Hersteller gibt. Geliefert werden die Panzer, obwohl der russische Außenminister Lavrov gestern warnte, dass solche Waffenlieferungen das Risiko eines Atomkrieges heraufbeschwörten.
Wenn diese Risiken wirklich sehr groß sind, möchte man wirklich nicht, dass sie noch künstlich aufgebläht werden. Und es gibt viele, die das wollen. Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie sollte nicht unterschätzt werden.
Das war als klare Botschaft gemeint, und zwar an die Teilnehmer eines Treffens, das einmal historisch genannt werden könnte. Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister, dazu ranghohe Militärs, haben heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz beschlossen, der Ukraine mit Waffenlieferungen massiv unter die Arme zu greifen. Und angesprochen auf die Warnung Lavrovs, sagte US-Verteidigungsminister Austin in einer Simultanübersetzung:
Sie haben ja schon mehrfach erlebt, dass diese Rhetorik benutzt wird, die ist sehr gefährlich und ungesund. Niemand möchte einen Atomkrieg. Das ist ein Krieg, bei dem alle Seiten nur verlieren können. Säbelrasseln und gefährliche Rhetorik ist sicherlich nicht hilfreich und etwas, auf das wir uns nicht einlassen wollen.
Mehr zum historischen Treffen von Ramstein gleich. Ebenso dazu, wie die Waffenlieferungen einzuordnen sind. Auch UN-Generalsekretär Guterres hat heute in Moskau noch einmal das Gespräch mit Wladimir Putin gesucht. Auch dazu Informationen. Unsere weiteren Themen: Polen und Bulgarien bekommen ab morgen kein Gas mehr aus Russland. Deutschland könnte in wenigen Tagen unabhängig werden vom russischen Erdöl und Klatsche für Bayern. Ausgerechnet ein Landesgesetz, das die Verfassung schützen soll, ist verfassungswidrig. Damit kommen wir zu den Waffenlieferungen, die heute beschlossen und verkündet wurden. Susanne Kimmel fasst den Tag in Ramstein zusammen.
Wir und die Ukraine gehen gestärkt aus diesen Treffen hervor. Wir werden es Russland schwerer machen, seine Nachbarn zu bedrohen. Diese deutliche Botschaft hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach dem Treffen auf der Airbase Ramstein in Richtung des russischen Präsidenten Putin geschickt. Und dabei auch ausdrücklich gelobt, dass Deutschland der Ukraine 50 sogenannte Gepard-Luftabwehrpanzer zur Verfügung stellt, um sich zu verteidigen. Warum sich die Bundesregierung jetzt doch zu diesem Schritt entschlossen hat, Verteidigungsministerin Lambrecht.
Wir haben immer in Abstimmung mit unseren Alliierten unsere Entscheidungen getroffen. Das heißt, sobald klar war, andere liefern bestimmte Systeme, unterstützen wir sie dabei. Wir liefern ebenfalls. Das ist unser Weg, keine deutschen Alleingänge. Und wenn die Ukraine jetzt ganz dringend solche Flugabwehrsysteme braucht, dann sind wir auch dazu bereit, sie hierbei zu unterstützen.
In Ramstein gab es für Deutschlands Ankündigung großes Lob, allen voran von den USA. Pentagon-Sprecher John Kirby angesprochen auf die Frage, ob Deutschland damit genug für die Ukraine getan habe.
Germany is a terrific ally and a great friend.
Deutschland ist ein toller Verbündeter und ein großartiger Freund. Deutschland war auch die ganze Zeit über loyal, was unser gemeinsames Vorgehen in der Sache angeht. Die Ankündigung jetzt, der Ukraine Flugabwehrpanzer zur Verfügung zu stellen, ist von großer Bedeutung. Und wir, die USA, begrüßen das ausdrücklich. Wir wissen, dass das keine leichte Entscheidung für Deutschland war. Daher nochmal, wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung und die Ukrainer sind das auch.
Vereinbart haben die mehr als 40 Staaten, die in Ramstein vertreten waren, außerdem, dass sich ab sofort jeden Monat eine Kontaktgruppe zusammenschalten oder treffen soll. Diese kleinere Runde soll in regelmäßigen Abständen ausloten, was der Ukraine gerade am besten hilft. Über eine Aufnahme in die NATO wollte US-Verteidigungsminister Austin in dem Zusammenhang noch nicht sprechen.
Darüber will ich ungern spekulieren. Ich schließe nichts aus. Die NATO hat grundsätzlich offene Türen. Aber darüber zu spekulieren, ob die Ukraine irgendwann in der Zukunft Mitglied werden könnte, bringt zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Schritt eins ist jetzt, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Putin hat ihn begonnen und er muss den Krieg beenden und an den Verhandlungstisch zurück. Das wünschen wir uns alle.
Noch einmal betont hat der US-Verteidigungsminister außerdem, dass es auf keinen Fall zu einem Dritten Weltkrieg oder einem Atomkrieg kommen solle.
Diese Art der Rhetorik ist sehr gefährlich und hilft keinem. Niemand will einen Atomkrieg. Bei einem solchen würden alle Beteiligten verlieren. Alles, was wir jetzt gegen Russland unternehmen, tun wir mit Bedacht. Nochmal, mit Atomwaffen zu drohen ist gefährlich und solche Spekulationen sollten unbedingt vermieden werden.
Eine der weiteren klaren Botschaften aus Ramstein.
Der Westen will Himmel und Erde in Bewegung setzen, so sagte es US-Außenminister Austin, um der Ukraine noch mehr Waffenunterstützung zu geben. Susanne Kimmel berichtete aus Ramstein. Dort, wir hörten es, gab auch Verteidigungsministerin Lambrecht bekannt, dass Deutschland Gepard-Panzer liefern wird. Gestern Abend fiel dieser Beschluss im innersten Kreis des Bundeskabinetts. Vor allem die Fraktionen von Grünen und SPD wurden davon offenkundig überrascht. Das war dann heute Abend auch Thema im Koalitionsausschuss, der vor gut einer Stunde zu Ende ging. Nichts drang danach nach draußen, man vereinbarte Stillschweigen. Auch belangreich, aus dem wochenlangen Streit zwischen der Koalition und der Opposition, wie die Bundesregierung per Bundestagsbeschluss dazu gebracht werden könnte, schwere Waffen zu liefern, ist die Luft jetzt wohl raus. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Mit dem heute vorgelegten Entschließungsantrag für eine umfassende Unterstützung der Ukraine nimmt die Koalition der Union ein gutes Stück weit die Luft aus den Segeln, die in den vergangenen Tagen mit einem eigenen Antrag zu verstärkten Waffenlieferungen mehr oder weniger unverblümt auf eine Spaltung der Koalition in dieser Frage gedrängt hatte, wie zuletzt noch der Parteienfraktionsvorsitzende Friedrich Merz gestern Abend in der ARD.
Offensichtlich geht der Streit weiter und der Streit wird insbesondere vom Kanzleramt ausgelöst. Also ich rufe die Koalition auf, sich hier auch zu einigen, damit wir auch den Bündnispartnern klar sagen, was Deutschland kann und was Deutschland politisch will.
Jetzt aber heißt es in dem 10-seitigen Antrag der Koalition, dass die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortgesetzt und womöglich auch bei schweren Waffen und komplexen Systemen beschleunigt werden soll. Gefolgt von dem Verweis, dass die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dabei nicht gefährdet werden dürften. Zudem werden weitere harte Sanktionen gegen Russland gefordert, bis hin zu einem Ende der Gasimporte und der Ausschluss weiterer russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsinformationssystem SWIFT.
Er ist viel breiter, er ist umfassender, er berücksichtigt sämtliche Elemente der Unterstützung. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn die Union sehr sachbezogen und an der Sache interessiert, sich unserer Antragsinitiative anschließt,
sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen Britta Hasselmann mit Blick auf die Union. Und auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich erklärte am Nachmittag:
Wir haben die Union eingeladen, sich an unserem Antrag zu beteiligen. Wenn nochmal ein ausführliches Gespräch gewünscht wird, schließe ich das auch nicht aus. Ob das dann in Verhandlungen überführt werden kann, das kann erst das Gespräch ergeben.
Bereits am Vormittag war eine Kehrtwende der Union zu vernehmen, die von der Geschlossenheit der Koalition wohl doch überrascht wurde, weshalb der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey bereits erklärte, wenn der Regierungsantrag den Unionsforderungen im Wesentlichen entspreche, dann unterstütze man ihn selbstverständlich auch. Und vor der heutigen Sitzung der Bundestagsfraktion erklärte Fraktionschef Friedrich Merz:
Ich begrüße ausdrücklich, dass die Koalitionsfraktionen jetzt auf dem Weg hin sind zu einem eigenen Antrag. Ich erneuere unser Angebot, diesem Antrag auch beizutreten und ihm zuzustimmen. Das setzt allerdings voraus, dass wir noch an der einen oder anderen Stelle diesen Antrag auch gemeinsam besprechen. Aber wir befinden uns hier auf einem gemeinsamen Weg, der auch in der Tat am Donnerstag zu einem gemeinsamen Ergebnis führen könnte.
Der Union gehe es um eine klare Haltung, auch wenn man sich mit der Lieferung schwerer Waffen gleichermaßen schwer tue und eine Eskalation vermieden werden müsse. Aber Deutschland dürfe auch nicht der Bremser bleiben.
Volker Findhammer berichtete. Deutschland liefert also Gepard-Panzer, die Niederlande Haubitzen, andere Länder Drohnen. All das wurde heute unter Führung der USA in Ramstein beschlossen und verkündet. Und genau darüber habe ich am Abend gesprochen mit dem ehemaligen Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse. Guten Abend, Herr Domröse.
Guten Abend, Herr Geers.
Herr Domröse, massive Hilfe an die Ukraine, nicht wenige sagen endlich. Sie haben mehrfach Panzergrenadierbrigaden und auch Bataillone kommandiert, kennen also auch den Luftabwehrpanzer Gepard. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?
Heute ist ein guter Tag. Die Bundesrepublik Deutschland entschließt sich, schwere Waffen zu liefern, und das ist gut. Das tun andere Nationen. Damit zeigt der Westen Geschlossenheit und vor allen Dingen ist der Ukraine geholfen und wir haben eine Staatskrise überwunden. Das ist alles hervorragend.
Ist denn der Gepard genau das, was die Ukraine jetzt braucht?
Der Gepard hat eine große Bedeutung, nicht? Wenn er auf dem Gefechtsfeld erscheint, dann muss der gegnerische Flieger Sorge haben, dass er getroffen wird. Er weiß ja nicht, ob der Soldat etwas kann auf dem Panzer. Aber das Gerät ist sehr stark mit Radar und gegen Hubschrauber insbesondere gerichtet. Zweitens, Sie können den Gepard hervorragend einsetzen mit seiner Zwillingskanone gegen Erdziele. Also das ist mehr als ein Marder, das ist schon fast ein Leopard, sehr gewaltig. Und man kann ihn relativ schnell lernen in dieser neuen, sagen wir mal, Google-App-Mentalität, in der die neuen Soldaten sind. Also eine gute Entscheidung und gut für die Ukraine.
War die Entscheidung auch überfällig?
Naja, man hat ja zu Beginn des Krieges am 24. Februar schnell aufgerufen, man möge sich beteiligen, möge prüfen, industrieseitig und bundeswehrseitig, ob man liefern kann und wie man liefern kann und ob man überhaupt was machen will. Seit 8 Wochen sind die Listen klar und 8 Wochen für eine Entscheidung ist schon lang, nicht wahr? Es ist ja eine komplette Rückwärtsrolle der SPD. Nun gut, wenn es jetzt so kommt, ist es gut.
Die Frage ist, Herr Domröse, wie wirksam ist das Angebot, die Gepard-Panzer zu liefern? Ich frage das, weil die Munition oder zumindest große Teile davon offenkundig wird in der Schweiz hergestellt und die hat Deutschland heute die Weitergabe dieser Munition an die Ukraine untersagt.
Das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Ich höre immer nur 20 Millimeter, wenn, also 2 Zentimeter oder 20 Millimeter, wenn in der Schweiz in Oerlikon produziert. Das ist der Marder. Der Gepard hat eine andere Munition. Wir müssten noch Munitionsmengen haben, aber da bin ich kein Fachmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen leeren Gepard schicken. Das wäre natürlich peinlich.
Wie kommen denn die Panzer überhaupt dorthin, wo sie gebraucht werden? Ein Panzertransport ist ja schließlich etwas anderes als, ich sag mal jetzt, die Lieferung von eher kleineren Panzerfäusten.
Ja, das darf man sich jetzt aber auch nicht zu kompliziert vorstellen. Ein Tieflader, ein Panzer. Also 50 Tieflader werden wir wohl noch haben. Die hat Caterpillar irgendwo stehen, sehen Sie jeden Tag auf der Autobahn. Das ist easy. Also machen Sie aus dem Transport bitte keine Probleme.
Nun hat der russische Außenminister Lavrov gesagt, wenn der Westen über einen Stellvertreter, gemeint ist die Ukraine, de facto in einen Krieg mit Russland eintritt und diesen Stellvertreter, also die Ukraine, auch noch bewaffnet, dann tue man so wörtlich das, was man in so einem Krieg tun muss, also solche Waffenlieferungen beschießen. Wie schätzen Sie denn diese Gefahr ein?
Die Gefahr ist natürlich gegeben, das ist völlig klar. Sie beschießen ja auch Eisenbahnlinien, weil sie annehmen, dass solche Transporte auf der Eisenbahn vorangehen. Das ist im Kriegsrecht vorgesehen. Also ich sage ja, man kann auch Einzelfahrzeuge nehmen. Da muss man ein bisschen geschickt sein. Ich will hier nicht alles aufklären, aber das ist soweit okay. Ich möchte nur klarstellen, dass es nach dem Völkerrecht völlig in Ordnung ist, wenn ein souveräner Staat, der angegriffen wurde, unterstützt wird durch andere. Das ist kein Eintritt in den Krieg.
Das sehen die Russen aber möglicherweise anders.
Ja, das ist immer so, weil die nach sowjetischem Prinzip handeln. Meins bleibt meins und über deins verhandeln wir jetzt. Sehen Sie mal, es sind nur russische Soldaten im Ausland, nämlich in der Ukraine. Kein ukrainischer Soldat ist in Russland. Also die Frage, wer hier wem was antut, ist doch offensichtlich.
Sie waren am Ende Ihrer Amtszeit, Herr Domröse, auch kommandierender General im NATO-Hauptquartier in Brunsum in den Niederlanden. Und deshalb möchte ich mit Ihnen auch über das Treffen heute in Ramstein sprechen, was möglicherweise das Zeug hat, einmal historisch genannt zu werden. Auf der einen Seite wurde in Ramstein eindeutig der feste Willen demonstriert, alles zu tun, damit Russland, damit Wladimir Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Aber es wirkt auch ein wenig so, als kratze die NATO an Waffen zusammen, was gerade noch zusammengekratzt werden kann. Ist dieser Eindruck richtig?
Ja, der täuscht ein bisschen. Ich gebe das zu. Es ist eine NATO Airbase in Ramstein in Deutschland. Aber es ist nicht die NATO, die da zusammengetroffen ist, sondern die Amerikaner haben eingeladen auf ihrer geführten Base in Deutschland. Aber ich gebe recht, das ist etwas schwierig, trennscharf hinzukriegen. Also es sind die Nationen, es ist nicht die NATO, die in den Krieg tritt. Und die Nationen, ich glaube 40 waren da, wenn ich es richtig verstanden habe, werden gefragt, was sie denn beitragen können. Und Deutschland hat auch in der Tat immer gesagt, wir wollen das machen im Konzert der Partner und Alliierten. Und deswegen war das richtig, dass einer koordiniert, damit nicht alle das gleiche System schicken. Nicht? Das macht ja Sinn, dass einer sagt, leichte Waffen, schwere Waffen, Luftabwehrwaffen, der andere Schiffe und so weiter und so weiter, damit das insgesamt dem Bedarf der Ukrainer entspricht.
Das heißt, je mehr Staaten dort in Ramstein heute versammelt waren, desto besser?
Ja, das zeigt zum einen, dass der Westen, wenn ich das so sagen darf, geschlossen steht und die Aggression Russlands verurteilt. Das zeigt zum anderen, dass wir akzeptieren und verstehen, dass Ukraine die Freiheit und die Menschenrechte verteidigt. Und deswegen müssen wir es unterstützen, also gewissermaßen ein Partner ist. Und das ist richtig, dass man dann sieht, was können wir tun. Ich denke, es geht darum, die Ukraine, den Rest Ukraine zu verteidigen. Es geht nicht darum, nach meiner Einschätzung Russland zu besiegen. Also das sind so starke Worte, das ist immer so ein bisschen, die Amerikaner sind immer on war on cancer, die machen immer großen Krieg, die Vokabeln sind ein bisschen anders. Also ich würde sagen, es geht darum, die Verteidigung, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen, was zu retten ist, ist zu retten. Es geht nicht um einen Sieg über die Russen, das ist auch nicht machbar.
Noch eine
konventionell,
Frage.
Konventionell.
Habe ich verstanden, Herr Domröse. Noch eine Frage zu dem Treffen in Ramstein, Herr Domröse. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin deutete in seiner Abschlusspressekonferenz heute Nachmittag auch an, dass es derzeit einen regelrechten Run auf Munition gäbe. Ist das im Moment der neue Engpass, mit dem man rechnen muss?
Ich bin ja nicht mehr aktiv, aber das, was ich höre, scheint es richtig zu sein, nicht wahr? Also da liegt nicht wahnsinnig viel sozusagen in den Bunkern. Ich vermute, das ist richtig. Ich kann es aber nicht genau bestätigen. Das muss ein Aktiver. Das kann ich nicht sagen, was in den Bunkern steht.
Sagt der ehemalige Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse. Das Gespräch haben wir um 8:30 heute Abend aufgezeichnet. Während also der Westen die Ukraine massiv mit Waffen unterstützt, begab sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf eine fast aussichtslose Mission. Er reiste heute nach Moskau zu Gesprächen mit Wladimir Putin. Und es kam fast so, wie es kommen musste. In diesen Gesprächen prallten zwei Welten aufeinander, berichtet Marta Wilczynski.
Das Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov sei sehr offen gewesen, erklärte UN-Generalsekretär Guterres während der gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau. Doch sei klar, dass es zwei unterschiedliche Positionen darüber gibt, was aktuell in der Ukraine geschehe. Laut der Russischen Föderation handelt es sich um eine militärische Spezialoperation. Laut der UN, gemäß der Resolution, die von der Vollversammlung verabschiedet wurde, ist Russlands Invasion eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und ein Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen. Dennoch sei er der tiefen Überzeugung, so Guterres weiter. Je früher wir diesen Krieg beenden, umso besser für die Bevölkerung der Ukraine, der Russischen Föderation und weit darüber hinaus. Er sei als Friedensbote nach Moskau gekommen, betonte der UN-Chef. Außenminister Lavrov, der in seinem Eröffnungsstatement einmal mehr das Verhalten der NATO und der USA anprangerte, die Ukraine dazu benutzt hätten, Russland in die Ecke zu drängen, widersprach dem Begriff der Invasion dezidiert. Und damit auch der von Guterres erwähnten Resolution der UN-Vollversammlung, die aus russischer Sicht nur unter Druck zustande gekommen sei. Viele Länder beschwerten sich später bei uns, dass sie dazu buchstäblich gezwungen wurden. Unsere amerikanischen Freunde wissen ja, wie das geht. Und es seien auch die USA, so Lavrov, die die Lage in der Ukraine weiter anheizen würden. Was die Waffenlieferungen an Kiew betrifft, so liefern nicht nur die Amerikaner Waffen, sie zwingen auch Europa dazu. Wir haben mehrmals gesagt, dass, sobald ausländische Waffen auf dem Territorium der Ukraine auftauchen, dies ein legitimes Ziel für unsere spezielle Militäroperation ist. Mit Blick auf mögliche Verhandlungen mit der Ukraine sieht der russische Außenminister weiterhin Kiew in der Bringschuld. Moskau hätte konkrete Vorschläge unterbreitet, auf die Präsident Selenskyj noch keine Antwort gegeben habe. Ein von der ukrainischen Seite vorgeschlagenes Treffen der Verhandlungsgruppen in der umkämpften Stadt Mariupol lehnte Lavrov direkt ab. Nun, was soll ich sagen? Es wäre in der Tat eine theatralische Geste. Die Ukrainer lieben es, alles zu inszenieren. Anscheinend wollten sie eine Art herzzerreißende Szene spielen. Wenn wir im Rahmen von Verhandlungen über eine ernsthafte Einstellung sprechen, wäre es besser, wenn sie schnell auf unsere Vorschläge reagieren würden. Um zumindest die humanitäre Lage vor Ort zu entschärfen, setzte sich Antonio Guterres bei seinem Besuch in Moskau vor allem für eine sofortige Waffenruhe ein und für die Schaffung zuverlässiger Fluchtkorridore. Der UN-Generalsekretär forderte zudem eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Diese hatte Moskau bisher abgelehnt, mit dem Vorwurf, die internationalen Ermittler seien einseitig.
Marta Wilczynski über den Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Moskau am Tag 62 des Ukraine-Krieges. Militärisch war dieser Tag geprägt davon, dass der Krieg auf das an die Ukraine grenzende Transnistrien übergeschwappt sein könnte. Nils Buhler mit den Einzelheiten.
Explosionen sollen am frühen Morgen im kleinen Ort Majak zu hören gewesen sein. Wie örtliche Behörden mitteilen, wurden zwei Radiomasten gesprengt, über die russische Radiosender übertragen wurden. Die Funkzentrale liegt in der moldauischen Region Transnistrien direkt an der Grenze zur Ukraine. Bereits gestern war das Ministerium für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol beschossen worden. Der Sicherheitsrat verhängte heute die höchste Terrorwarnstufe in dem Gebiet. Transnistrien ist eine von Moldau abtrünnige Region, in der auch russische Soldaten stationiert sind. Auch in Russland werden daher die Entwicklungen verfolgt, sagt Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Putin. Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam und natürlich sind diese Nachrichten ein Grund zur Besorgnis. Andere russische Politiker sprechen von einer Provokation. Moskau solle noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineingezogen werden, meint etwa der Parlamentsabgeordnete Leonid Kalaschnikow. Die Ukraine vermutet, dass Russland die Anschläge selbst ausgeführt habe. Die russischen Truppen in Transnistrien könnten versuchen, von dort aus die Ukraine anzugreifen, heißt es in einer Mitteilung des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Momentan konzentrieren sich die russischen Angriffe weiterhin auf den Osten der Ukraine. Die Gouverneure der Regionen Donetsk und Luhansk meldeten schweren Artilleriebeschuss. Im Donetsker Gebiet seien dabei 4 Menschen getötet und 9 verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region mit. Unter den Todesopfern sei ein 9-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums hat die Offensive im Donbass für Russland keine Aussicht auf Erfolg. In einem Interview mit der BBC warnte Staatssekretär James Happy vor heftigen russischen Verlusten.
It is absolute folly.
Es ist absolut falsch, eine Offensive zu starten, bevor sie ihre gesamte Kampfkraft gesammelt haben. Sie verschenken jeden Vorteil, den sie gewonnen haben. Und in den letzten 1 oder 2 Wochen war im Donbass unglaublich schlechtes Wetter, was bedeutet, dass der Boden im Moment nicht für ein Manöver mit schweren Waffen geeignet ist. Putin wolle, so Happy weiter, am 9. Mai in Moskau seinen Sieg feiern und riskiere daher die Leben von tausenden russischen Soldaten in einer überstürzten Offensive. Jedes Jahr feiert Russland mit einer Parade auf dem Roten Platz seinen Sieg über Nazi-Deutschland. Westliche Experten und Politiker rechnen damit, dass Putin zu diesem Anlass Erfolge im Krieg gegen die Ukraine vorweisen will.
Nils Buhler über Kriegstag 62 in der Ukraine. Groß ist hierzulande die Angst vor einem Lieferstopp bei russischem Erdgas. Heute bekam diese Sorge neue Nahrung. Am Abend meldete Bulgarien, dass es ab morgen nicht mehr mit russischem Gas beliefert wird. Kurz zuvor hatte dies auch Polen bekannt gegeben. Aus Warschau Jan Palokat.
In Warschau hieß es, Polen sei auf einen solchen Schritt vorbereitet. Es werde deshalb für private wie gewerbliche Endkunden keine Einschränkungen geben, so der Regierungsbevollmächtigte für Energieinfrastruktur Piotr Naimski. Der Gasbedarf könne auch aus anderen Richtungen gedeckt werden. Zuvor hatte bereits Klimaministerin Anna Moskwa unterstrichen, die polnischen Speicher seien zu gut 3/4 gefüllt. Kein Haushalt werde ohne Erdgas auskommen müssen. Polen versucht bereits seit Jahren, seine traditionell hohe Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus Russland zu verringern. Noch im Oktober und damit zu Beginn der nächsten Heizperiode soll die Baltic Pipe in Betrieb gehen, ein Konkurrenzprodukt zur umstrittenen deutsch-russischen Gasröhre Nord Stream und norwegisches Gas via Dänemark nach Polen leiten. Der bereits in Betrieb befindliche Flüssiggashafen in Swinemünde nahe der deutschen Grenze wurde unlängst erweitert. Eine Stichleitung zum litauischen Hafen Klaipeda gebaut. Polen wollte die bestehenden Gaslieferverträge mit Russland zum Jahresende ohnehin auslaufen lassen und sich auch insgesamt freimachen von Energieimporten aus dem Land. Ein Kohleimportverbot ist bereits in Kraft. Polen drängt auch in der EU auf ein umfassendes Energieembargo gegen Russland, das es jenseits der Kohle allerdings wegen des Einstimmigkeitsprinzips noch schwer hat. Aus Andeutungen des polnischen Premierministers ergibt sich, dass der angekündigte russische Lieferstopp mit der Weigerung polnischer Abnehmer zu tun haben könnte, Erdgasrechnungen in russischen Rubeln zu begleichen.
Die 5 Vetomächte im UN-Sicherheitsrat müssen, wenn sie ein Veto einlegen, dies künftig begründen. Aus New York, Peter Mücke.
Durch den Ukraine-Krieg war der Druck für eine Reform des UN-Sicherheitsrats zuletzt wieder gestiegen. Als ständiges Mitglied des Rates hatte Russland Resolutionen zu dem Konflikt immer wieder verhindert. Künftig sollen sich Länder, die ihr Veto im Sicherheitsrat eingebracht haben, vor der UN-Vollversammlung erklären müssen. Nach einem Veto soll dazu innerhalb von 10 Tagen eine entsprechende Sitzung der 193 UN-Mitgliedstaaten einberufen werden. Der einvernehmlich angenommene Beschluss geht auf eine Initiative Liechtensteins zurück, die auch von Deutschland unterstützt wurde. Er wurde nicht aktiv von Russland bekämpft und von den Vereinigten Staaten sogar unterstützt. Die Macht der Vetomächte wird damit nicht beschnitten. Die Resolution soll aber Druck auf die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ausüben, die seit der Gründung der Vereinten Nationen ein Vetorecht in dem Gremium haben. Das heißt, sie können jede Resolution des wichtigsten UN-Gremiums verhindern. Seit 1946 haben vor allem die Sowjetunion, später Russland und die USA mehr als 200 Mal von diesem Recht Gebrauch gemacht. Zuletzt hatte auch China häufiger sein Veto bei Abstimmungen eingelegt. Die beiden übrigen ständigen Sicherheitsratsmitglieder, Großbritannien und Frankreich, nutzten das Vetorecht zuletzt 1989.
Osman Kavala, der Kulturförderer und Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan, wurde gestern zu erschwerter lebenslänglicher Haft verurteilt. Heute gab es zu diesem Skandalurteil viele empörte Reaktionen. Julia Hummelsieb.
Nach dem Urteil zu lebenslanger Haft gegen den türkischen Kulturförderer Osman Kavala hagelt es aus den Reihen der Bundestagsparteien in Berlin weiterhin scharfe Kritik an der Türkei. Die Partei Die Linke verlangt von der Bundesregierung, Konsequenzen zu ziehen. Sevim Dadelen, Vertreterin der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, bezeichnet das Urteil als Skandal. Die Bundesregierung solle daher nun sowohl Waffenlieferungen wie auch Finanzhilfen an die Türkei einstellen. Die SPD sieht die deutsch-türkischen Beziehungen weiter belastet, nicht nur durch das Urteil gegen Kavala, sondern insgesamt durch den Umgang der Türkei mit Menschen, die sich in ihrem Land für Demokratie und Freiheit einsetzten, so der Chef der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich. Auch Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, zeigt sich entsetzt. Das Urteil widerspreche rechtsstaatlichen Standards. Dies müsse man mit der Türkei laut und deutlich ansprechen. Die Bundesregierung hatte bereits gestern die sofortige Freilassung Kavalas gefordert.
Der Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen, die unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollten. Holger Schmidt.
Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts richten sich gegen insgesamt 5 Beschuldigte. 4 davon sitzen bereits in Untersuchungshaft. Sie sollen eine terroristische Vereinigung gegründet bzw. sich dieser angeschlossen haben. Ihr Ziel sei der Sturz der Bundesregierung und das Ende der parlamentarischen Demokratie in Deutschland gewesen. Dazu sollen sie unter anderem die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben und dabei bereit gewesen sein, dessen Leibwächter zu töten. Außerdem seien Anschläge auf die deutsche Stromversorgung mit dem Ziel eines bundesweiten Blackouts geplant gewesen. Das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten und die Festnahmen sind bereits seit der vergangenen Woche bekannt. Durch die Übernahme durch den Generalbundesanwalt und dessen Einschätzung der Gruppe als terroristische Vereinigung ist das Verfahren nun ein Fall für die Bundesjustiz.
Wir kommen zur Börse. Auf den Verkaufslisten dort standen heute vor allem Online-Werte, berichtet Christian Röse.
Eigentlich lief es am deutschen Aktienmarkt nicht schlecht, jedenfalls bis zum Nachmittag. Erst dann rutschte der DAX ins Minus ab und mit ihm besonders die Kurse von Online-Werten. Der Grund? Die Ängste vor steigenden Zinsen sind an der Börse sehr real geworden. Schon nächste Woche könnte die US-Notenbank Fed ihre Zinsen kräftig erhöhen. Die Europäische Zentralbank könnte im Sommer folgen, schätzen Börsenprofis. Diese Aussichten verschreckten Anleger, die risikoreiche Werte aus ihren Depots geworfen haben. Aktien von Kochbox-Anbieter HelloFresh verloren mehr als 8%, Papiere von Essenslieferdienst Delivery Hero fielen um rund 7,5%. Immerhin gab es auch gute Nachrichten, etwa von deutschen Exporteuren. Nach einer Umfrage des IFO-Instituts rechnen sie damit, dass die Geschäfte in den kommenden Monaten wieder steigen könnten, trotz des andauernden Ukraine-Kriegs. Weniger stark belastet hat der Krieg auch die Commerzbank. Der MDAX-Konzern überraschte mit einem kräftigen Gewinnzuwachs in den ersten drei Monaten des Jahres. Unterm Strich verdiente die Commerzbank im ersten Quartal 284 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Grund ist unter anderem ein starkes Neukundengeschäft. Am Ende des Handelstages bleibt bei vielen Anlegern aber nur eine Erkenntnis: wie gewonnen, so zerronnen. Der DAX beendete den Handel mit 13.756 Punkten, einem Minus von 1,2%.
Wir haben es gerade schon berichtet. Russland hat die Gaslieferungen an Bulgarien und Polen gestoppt. Ob das Folgen auch für Deutschland hat, ist zur Stunde offen. Als Bundeswirtschaftsminister Habeck ihn heute in Warschau Gespräche führte, war der Lieferstopp jedenfalls noch nicht bekannt. Habeck wollte sich in Warschau mit Polen abstimmen, wie die Ölimporte aus Russland auf Null gebracht werden können, und das möglichst bald. Der Bundeswirtschaftsminister sprach von wenigen Tagen, die das vielleicht nur noch dauere. Aus Warschau, Jan Palokat.
In Sachen Energieumbau weg von Russland versprach Habeck in Warschau Tempo. Bei der Kohle ist das Embargo EU-weit beschlossen, erinnerte er. Aber auch bei Gas und Öl sei ein Ende der Geschäftsbeziehungen mit Russland nun auch für Deutschland in Reichweite. So werde in Deutschland mit Hochdruck am Aufbau einer Infrastruktur für den Import von LNG-Flüssiggas gearbeitet, um die politischen Fehler der Vergangenheit im Gasbereich zu korrigieren, so Habeck in Warschau.
Wir werden diese LNG-Infrastruktur gemessen an den Bauzeiten, die sonst in Deutschland sind, in Rekordgeschwindigkeit errichten.
Eigentliches Themenfeld der politischen Gespräche aber war demnach das Öl, wo Polen noch vor einigen Jahren fast vollständig auf russische Importe angewiesen war, noch immer viel Öl aus Russland verbraucht, aber schon vor dem Krieg bewusst auf Alternativquellen setzte. Auch Deutschland senke seine Einfuhren aus Russland in diesem Bereich deutlich, so Habeck. Als gemeinsames Problem erweisen sich die ostdeutschen Raffinerien, die auch Teile Polens versorgen, insbesondere die im brandenburgischen Schwedt an der Oder, die direkt an eine russische Ölpipeline angeschlossen ist und obendrein vom staatlichen russischen Ölkonzern Rosneft kontrolliert wird. Habeck?
Diese Kapazitäten aufzufangen, das ist die Aufgabe, die letzte Aufgabe, die noch im Weg steht, dass die Energieversorgung komplett gesichert werden kann. Schon heute kann ich sagen, dass die Situation so ist, dass ein Embargo händelbar, handhabbar für Deutschland geworden ist. Und wir haben uns darauf verständigt, dass Deutschland und Polen die gegenseitige Hilfe weiter versucht vorzubereiten.
Die Raffinerie in Schwedt versorgt neben Teilen Westpolens auch den Großraum Berlin mit Benzin, Heizöl oder Kerosin. Einem Ausfall an dieser Stelle will Habeck mit der nationalen Ölreserve vorbeugen, die dann im Notfall auch Polen zugutekommen würde.
Wir haben Vorbereitungen getroffen, dass wir mit der nationalen Reserve, die wir in Westdeutschland haben, diese Raffinerien mit versorgen können, sodass dann auch die Solidarität von unserer Seite gewährt werden kann. Wir also unsere nationale Ölreserve einsetzen können, um die Geschäfte der Raffinerien zu gewährleisten und Polen mit zu versorgen.
Eine etwaige Versorgung Deutschlands über Danziger Ölterminals oder den polnischen Flüssiggashafen Swinemünde kam zumindest vor der Presse nicht zur Sprache. Ministerin Moskwa wiederholte indes einen Vorschlag, den sie bereits am Vormittag beim Besuch des zuständigen EU-Kommissars in Warschau gemacht hatte. Nämlich EU-weit und analog zum bestehenden Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten ein System einzuführen, das die Nutzung russischer Energierohstoffe verteuert und so Anreize schafft, ihren Gebrauch zu vermeiden. Neben der Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft gelte es nämlich, sie auch zu entrussifizieren.
Vor 6 Jahren war es ein großer Aufreger. Bayern gab damals dem Bayerischen Verfassungsschutz mehr Eingriffsrechte in die Bürgerrechte. Alles zum Schutz der Verfassung, versteht sich. Insofern ist es nicht ohne Ironie, wenn heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied, dass ausgerechnet dieses bayerische Gesetz verfassungswidrig ist. Gudula Geuter klärt auf, was Verfassungsschützer künftig dürfen und was nicht.
Bayern werde die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schnellstmöglich umsetzen, kündigte Innenminister Joachim Herrmann an. Mit den Stimmen seiner CSU hatte der Landtag das Landesverfassungsschutzgesetz 2016 grundlegend neu gestaltet. Wesentliche Teile dieses Gesetzes, das entschied heute der erste Senat, verstoßen gegen die Verfassung. Zum ersten Mal stellten die Richter in ihrem Urteil umfassende Maßstäbe für die Befugnisse von Inlandsgeheimdiensten auf. Mit einer Faustregel, die Gerichtspräsident Stefan Harbert nannte.
Je höher das Eingriffsgewicht der Überwachungsmaßnahme ist, umso dringender muss das Beobachtungsbedürfnis sein.
16 Vorschriften sind verfassungswidrig, darunter die Ausgestaltung der Befugnisse zur Wohnraumüberwachung, zur Online-Durchsuchung, zur Handyortung oder zum Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern. Bis Juli kommenden Jahres kann der Landtag nachbessern. Bis dahin müssen die Verfassungsschützer die Vorgaben des Gerichts beachten. Nur die Norm zur Abfrage von auf Vorrat gespeicherten Telefon- oder Internetdaten ist nichtig, darf also gar nicht mehr angewendet werden. Für Inlandsnachrichtendienste können andere Maßstäbe gelten als für die Polizei, so Gerichtspräsident Harbert.
Verfassungsschutzbehörden nehmen nach dem geltenden Recht spezifische Aufgaben der Beobachtung und Vorfeldaufklärung zum Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter wahr und verfügen dabei nicht wie Polizeibehörden über operative Anschlussbefugnisse.
Sprich, was der Verfassungsschutz erfährt, das mündet nicht automatisch in Ermittlungsverfahren und Sanktionen. Die Richter folgern daraus, die Schwellen für Grundrechtseingriffe können deshalb für Verfassungsschützer andere sein als für die Polizei. Aber genaue Grenzen muss es geben, je nach Grundrecht, Eingriffstiefe, geschützten Rechtsgut und Verfahren. Wenn eine, wie die Richter es nennen, weitestgehende Erfassung der Persönlichkeit möglich wird, gelten dieselben Maßstäbe wie für die Polizei. Nur die ist außerdem an sich zuständig, wenn Wohnräume ausgespäht oder belauscht werden sollen, denn schon das Grundgesetz verlangt dafür, dass eine dringende Gefahr abgewendet werden muss. Dann aber ist die Polizei am Zug. Der Verfassungsschutz darf also nur tätig werden, wenn die Polizei nicht rechtzeitig zur Stelle ist. Schwer vorstellbar. Die Richter monieren, dass der Schutz der Intimsphäre der Belauschten nicht ausreichend gewährleistet sei. Hier bedürfe es externer Kontrolle, ebenso bei der Online-Durchsuchung. Bei der Handyortung kritisieren die Richter, dass das Gesetz praktisch gar keine Hürden nennt, auch keine Beschränkung der Dauer. Dabei könnten Bewegungsprofile erstellt werden. Für den Einsatz verdeckter Ermittler oder von V-Leuten muss es eine Rolle spielen, ob die beobachtete Bestrebung gefährlich ist oder nicht und wie lange der Einsatz dauert. Bayerns Innenminister Herrmann hatte in der mündlichen Verhandlung im Dezember besonders Wert auf die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz gelegt. Hier erinnern die Richter allerdings mit deutlichen Worten an die Regeln und schärfen nach. Denn gerade weil der Verfassungsschutz mehr erfahren kann, darf er seine Informationen nur in engen Grenzen weitergeben. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hatte die Verfassungsbeschwerden von Einzelpersonen koordiniert. Für sie erklärte Bijan Moini, das Urteil strahle in die ganze Republik aus. Viele andere Verfassungsschutzbehörden in den Ländern und im Bund hätten ähnliche Befugnisse. Sie müssten nun ihre Gesetze kritisch prüfen und überarbeiten. Ähnlich sieht es Bayerns Innenminister Herrmann. Der Deutsche Anwaltverein dagegen betont, Bayern sei mit seinem Gesetz weitergegangen als andere. Die Signalwirkung sehen die Anwälte in der Klarstellung, dass sich andere Bundesländer daran kein Beispiel nehmen sollten. Bundespolitiker von SPD, Grünen und FDP, darunter Justizminister Marco Buschmann, sehen in dem Urteil eine Bestätigung eigener Pläne, bei Überwachungsbefugnissen Zurückhaltung zu üben.
Gudula Geuter berichtete, der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, ist bei der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter wohl am Ziel. Das war gestern Abend die Nachricht des Tages aus der Welt der Wirtschaft. 44 Milliarden Dollar will Musk dafür auf den Tisch legen. Doch es geht nicht nur um Geld, es geht auch darum, was aus Twitter wird, was auf Twitter künftig noch oder auch wieder getwittert werden darf. Elon Musk hat da eher laxe Vorstellungen. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Im Silicon Valley weiß man noch nicht so recht, ob man die Übernahme bejubeln oder verdammen soll. In der Tech-Welt schlägt dem 50-Jährigen, dessen Vermögen auf fast 270 Milliarden Dollar geschätzt wird, eine generelle Bewunderung entgegen. Gleichzeitig aber steht er für einen neuen Typus von CEO, der weit mehr sein will als nur ein reiner Unternehmenslenker. Der Medienjournalist Brian Stelter vom TV-Sender CNN sagt,
Genauso wie bei Tesla und SpaceX vor. Er hat eine Mission. Er will den digitalen Planeten retten und Twitter ist für ihn hier besonders wichtig. Musk will den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Seine 83 Millionen Follower bei Twitter haben ihm dazu offenbar nicht gereicht. Für ihn sind seine Unternehmen Plattformen für das, was ihm am Herzen liegt. Musk betont zwar immer, wie wichtig ihm Meinungsfreiheit und Demokratie seien, die allerwenigsten in der Tech-Industrie nehmen ihm das aber ab. Viele Fragen sind derzeit noch offen. Antworten gibt es vermutlich erst, wenn die Übernahme abgeschlossen ist. Das dürfte aber noch Monate dauern. Viele der 7.500 Mitarbeitenden von Twitter haben Sorge, dass sie unter dem neuen Besitzer ihren Arbeitsplatz verlieren oder das Unternehmen seinen Firmensitz nach Texas verlagern könnte, so wie das Musk bereits mit dem Autobauer Tesla gemacht hatte. Aus den von Musk in den vergangenen Wochen abgesetzten Tweets lässt sich aber herauslesen, in welche Richtung sich die Plattform entwickeln könnte. An oberster Stelle steht demnach, Musk will die meisten der bestehenden Moderationsrichtlinien, die Gewaltandrohungen, Belästigungen oder das Spamming verbieten, abschaffen. Medienjournalist Delta meint, wenn man zu einer Party eingeladen wird, bei der es keinerlei Regeln gibt, dann stellt sich die Frage, ob man hingeht oder lieber zu Hause bleibt. Einige der Twitter-User dürften die Idee lieben, dass sie sich an keinerlei Regeln halten müssen. Andere dürften um den Dienst künftig einen großen Bogen machen. Das werbefinanzierte Geschäftsmodell von Twitter sieht der 50-Jährige übrigens kritisch. Im vergangenen Jahr hat Twitter damit 90% seiner Einnahmen erzielt. Musk schwebt dagegen ein Abo-Modell vor. Analysten sind über den Einstieg übrigens nicht glücklich. Sie befürchten, Musk könne seine anderen Unternehmen vernachlässigen. Der 50-Jährige ist sowohl Chef von Autobauer Tesla als auch der Raketenfirma SpaceX. Ihm gehört außerdem das Biotech-Unternehmen Neuralink sowie die Tunnelbaufirma Boring Company.
Es war eine Tat, die die Republik erschüttert hat. Heute vor 20 Jahren beging der damals 19-jährige Robert Steinhäuser einen Amoklauf an der Schule in Erfurt, von der er wenige Monate zuvor heruntergeflogen war. Innerhalb weniger Minuten erschoss er 16 Schüler und Schülerinnen, Lehrer und am Ende sich selbst. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat damals schon über den erschütternden Fall berichtet und ist nochmal an den Ort des Geschehens zurückgekehrt.
Es ist nicht irgendeine Glocke, die das Gedenken am Erfurter Gutenberg-Gymnasium einläutet. Die Schulglocke wurde vor 5 Jahren zum 15. Jahrestag des Amoklaufs direkt vor der Schule gegossen, in Erinnerung an die 16 Opfer. Eine Schülerin läutet sie nun auf der Freitreppe vor der Schule. Andere lesen Gedichte.
Hoffnung ist, wenn du anderen lehrst, zu vertrauen und zu lieben.
Die Schulleiterin, damals wie heute, Christiane Alt, stellt das Morden in Erfurt in eine Reihe mit anderen Gewalttaten. Dem 11. September 2001 in New York, dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Von dort, wie auch von Erfurt vor 20 Jahren, seien die Bilder um die Welt gegangen.
Diese Bilder entstehen weit weg von uns. Die Toten sind für Außenstehende namenlos. Das Elend derer, die sie kannten und liebten, lässt erschaudern. Aber für Außenstehende nur erahnen. Namenlos sind die 16 Menschen, die hier vor 20 Jahren um diese Zeit gestorben sind, nicht.
Hunderte sind gekommen zum Gedenken, das allein den Toten gilt. Nicht der Tat, nicht dem Täter, nur der Erinnerung an die, die nicht mehr sind. 12 Lehrer, die Sekretärin, ein Polizist, 2 Schüler. Über 20 Minuten widmen Christiane Alt und der Religionslehrer Christoph Brinkmann der konkreten Erinnerung an die Ermordeten. Die Politik, vertreten durch die halbe Landesregierung, den Oberbürgermeister und Parteienvertreter, hatte heute zu schweigen, auf Wunsch der Schule. Die Stadt Erfurt verzichtet auf eigene Veranstaltungen zum Gedenktag. Stattdessen schreibt der Pressesprecher der Stadt im Amtsblatt:
Diese Bilder gingen um die Welt, gemeinsam mit der Kunde von der übergroßen Anteilnahme in einer wunderschönen mittelalterlichen Stadt. Gott sei Dank hat die Tat dem Image Erfurts nicht geschadet. Das Label Amoklaufstadt klebte niemals an ihr. Menschen überall auf der Welt wussten, so etwas kann auch bei uns passieren. Das hat nichts originär mit Erfurt zu tun.
Erfurt 20 Jahre danach, Henry Bernhard berichtete. Wir kommen zur Presseschau und dem Blick auf die Zeitungskommentare von morgen. Zusammengestellt von Sonja Helmke, vorgetragen von Anja Gawlik.
Dass die Bundesregierung nun doch der Lieferung von Flugabwehrpanzern aus Altbeständen der Bundeswehr an die Ukraine zugestimmt hat, ist Thema in vielen Zeitungen. Das Handelsblatt begrüßt die Entscheidung. An der Lieferung auch westlicher moderner Waffen und einer raschen Ausbildung der ukrainischen Soldaten führt kein Weg vorbei. Es gibt bedenkenswerte Argumente dagegen, etwa die Sorge, dass der Krieg auf NATO-Staaten übergreift. Doch wer der Überzeugung ist, dass in der Ukraine auch die Freiheit des Westens verteidigt wird, darf dem Kriegsverbrecher Putin keinen leichten Sieg schenken. In der Frankfurter Neuen Presse heißt es mit Blick auf die russische Warnung vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs: Die Eskalationsspirale dreht sich also weiter. In der Hoffnung, die Russen tatsächlich auf dem Schlachtfeld stoppen zu können, wirft der Westen immer mehr Skrupel über Bord. Auch Deutschland will jetzt Panzer liefern. Doch bei aller berechtigter Kritik an der verschwurbelten Kommunikation aus dem Kanzleramt ist die Bundesrepublik weiterhin gut beraten, sich nicht an die Spitze der Bewegung zu stellen. Muss der Fokus doch gleichzeitig weiter auf Deeskalation gerichtet werden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont: Es ist auch nicht so, dass Deutschland nicht helfen würde. Es gibt Waffenlieferungen, Milliardenzahlungen, Zehntausende Flüchtlinge werden aufgenommen und Wirtschaftssanktionen auch zum Schaden der eigenen Gesellschaft verhängt. Deutschland hält bislang im Dilemma die Balance und hilft, ohne eine Ausweitung des Krieges zu riskieren. Die Lieferung von alten Gepard-Flugabwehrpanzern passt noch so gerade eben dazu. Es sind zwar Panzer, aber keine Offensivwaffen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz befasst sich der Reutlinger Generalanzeiger. Je mehr Befugnisse die Sicherheitsbehörden erhalten, desto stärker werden die Rechte der Bürger eingeschränkt. Deshalb muss stets klar sein, unter welchen Voraussetzungen das Handy eines Beschuldigten abgehört, Personen observiert oder Daten gesammelt werden dürfen. Genau diese Einschränkung war im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz zu vage. Es hat den Freiraum der Geheimdienste zu weit ausgelegt. Das Verfassungsgericht hat nun nachjustiert und mit seinem Urteil die Grenzen des Staates neu gezogen. Die Nürnberger Zeitung meint, der Freistaat habe sich in Karlsruhe schon lange nicht mehr eine solche Abfuhr geholt. Sie verwundert, weil bayerische Juristen besonders gut ausgebildet seien und die besten von ihnen wiederum im Dienste der Staatsregierung stehen sollen. Es besteht daher der begründete Verdacht, dass das Gesetzeswerk austesten sollte, was noch geht.
Soweit der Blick auf die Zeitungskommentare von morgen. Und damit endet dieser Rückblick auf den Tag, den 62. im Ukraine-Krieg. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen eine ruhige Nacht.